Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine unfassbar gut aussehenden Co-Hosts Tim und Tom. Heute geht's weiter mit einem Filmclub. Interessanterweise geht es heute um Watership Down, ein Film, von dem die wenigsten von euch wahrscheinlich gehört haben. Rausgekommen 1978, ein Animationsfilm. Und wir haben uns den Film rausgesucht, tatsächlich erstens mal auf eine Empfehlung, Shoutout geht raus an diejenige Person, auf der anderen Seite aber auch, weil wir finden, dass es ein an sich ein Familienfilm ist, also für, ich glaube, der hatte damals eine Freigabe für 6 Jahre, aber er geht mit sehr, sehr vielen harten, aber auch höheren Themen sehr, sehr direkt um, im Sinne davon, dass sie nicht irgendwie verpackt werden und irgendwie beschönigt werden oder vereinfacht werden. Was wir sehr, sehr interessant finden und uns deswegen auch ein bisschen mit dem Film auseinandersetzen wollen. Ein paar Themen, die wir in diesem Bezug besprechen wollen, ist eben der Umgang mit dem Tod, auch ein bisschen was zu ja, höherem Glauben, aber auch sowas wie Überpopulation, diejenigen, die sich ein bisschen in der Geschichte des ja, Misanthropen, des Menschenhassenden auskennen. Gab es damals Ende der 60er, in den 70ern Bewegungen rund um Club of Rome, die Population Bomb von Paul Ehrlich, all diese Geschichten, die eben sich damit beschäftigt haben, dass wir zu viele Menschen auf der Erde sind und dass irgendwie Menschen sterben müssen, damit die ganze Geschichte hier noch irgendwie rund läuft, die wir Gesellschaft nennen. Und es hat sich natürlich als für kompletter Humbug und für menschenverachtend herausgestellt. Aber nichtsdestotrotz sehen wir heutzutage viele, viele Bewegungen, die ähnliche Motivationen haben. Manche Leute sagen beispielsweise, dass die ganze grüne Geschichte, die wir heutzutage machen, im Prinzip ideologisch sehr stark darauf aufbaut. Ob man das so interpretieren möchte oder nicht, lasse ich jetzt halt euch offen. Allerdings möchte ich hier nur ein paar Meinungen darlegen. Wie hat euch der Film gefallen? Meine Einschätzung, für einen Familienfilm, der so alt ist, ziemlich gut. Ich würde sagen, 7,8.
Es gibt jetzt ab jetzt die Regel, dass man keine Kommabeträge mehr angeben darf. Nochmal.
Okay, dann 7/8. Nein, dann würde ich sagen, eine 7.
Das ist sehr absurd.
Richtig.
Wie du von einer 7,8 auf eine 7 gedowngradet hast, weil die 7,8 ja deutlich näher an einer 8 ist. Aber
nein, das ist meine subjektive Wahl. Also je weiter nach oben geht, also der Sprung von 8 auf 9 ist viel, viel krasser als der Sprung von 3 auf 4 oder so. Das ist eine logarithmische Skala.
Logarithmische Skala.
Ja, richtig.
Naja, also ich muss sagen, vom Stil des Films her, weil du es schon Animation sagtest, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, das ist sogar Zeichentrick, nicht nur Animation.
Ja.
Ich habe ein spezielles Subgenre davon, was ich im Übrigen sehr viel lieber mag als Animation, weil ich finde, Zeichentrick hat einfach so einen richtig schönen, ja, einfach so einen heimeligen Charme. Also ich habe das als Kind schon gerne gesehen und ich finde das auch immer noch cool. Und ich finde es auch einfach krass, mir so vorzustellen, dass diese Leute einfach wirklich 20 Bilder pro Sekunde gemalt haben für diesen 90-minütigen Film. Und die Menge an Detailverliebtheit und auch Arbeit, die da reingeht und natürlich auch händische Arbeit, ist natürlich grandios und das, ich feiere das total. An der Stelle nochmal der Hinweis, man findet den Film Watership Down, der heißt auf Deutsch Unten am Fluss, den findet man in der vollen Länge auf YouTube. Der Film geht 90 Minuten und dann kann man sich den kostenlos angucken und ich finde, das ist ein sehr schöner Familienfilm, auch wie es im YouTube-Videotitel steht, der Weihnachtsklassiker. Finde ich, passt perfekt auch jetzt in diese Zeit. Ist eine Geschichte, der man sich auf, wie ihr schon gesagt habt, verschiedenen Ebenen auseinandersetzen kann. Also man kann das als Kinderfilm betrachten, so wie auch die meisten Disney-Filme. Aber es hat schon auch ein paar tiefgreifendere Elemente, die wir jetzt dann Stück für Stück auch aufzeigen werden. Und ich finde, der Film hat die 8 eigentlich schon verdient, selbst auf der logarithmischen Skala. Einfach deshalb, weil der schon so ein urtypischer Zeichentrickfilm ist. So wie Disney früher auch noch ziemlich gut und cool war, so ist das bei Watership Down, beziehungsweise Unten am Fluss. Und ich finde sowas immer toll, weil ich das auch in der Kindheit eben genossen habe. Und schade ist es halt heutzutage, dass das alles über den computeranimierten Kram ersetzt wurde, der dann meistens nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich noch völlige Grütze mit sich schwingen lässt. Und ja, deswegen bin ich über eine erfreuliche Abwechslung hier sehr froh gewesen. Danke für die Empfehlung.
Wertung ohne Noten. Sehr gut. Also mir hat der Film auch sehr, sehr gut gefallen. Ich würde da, wenn wir schon eine Punkteskala weiterverwenden wollen, dann die 8 von 10 geben. Und meine Skala ist nicht logarithmisch. der Film macht erstaunlich vieles richtig. Es ist auch sehr interessant, was, also ein Gedanke, der mir immer wieder gekommen ist, während ich ihn geguckt habe, ist, krass, wie viel damals noch möglich war. Krass, mit wie man mit Themen umgehen konnte, wie man Kindern solche Themen präsentiert hat. Ich meine, der Film ist ab 6 Jahren freigegeben. Das muss man sich immer irgendwie nochmal in Erinnerung rufen, wenn man einige der Szenen da drin anschaut, weil, also sie sind schon sehr drastisch dargestellt. Blut wird sehr offen dargestellt, es werden Themen offen angesprochen, auch sowas wie die Fortpflanzung der Kaninchen und sowas, also es sind alles so Sachen, da wird dieses Populationsthema sehr offen behandelt, was ich gut finde, weil es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, es ist auch wichtig, so die Relevanz von solchen Themen zu verstehen und das ist jetzt nicht verkehrt, dass in einem Setting für ja, ich sag mal, jüngere Zuschauer, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass man Kindern damit unbedingt so konfrontieren muss, aber trotzdem recht interessant, wie es gemacht und umgesetzt worden ist. Denn des Weiteren schließe ich mich Tims Meinung absolut an. Das hat einfach immer noch mal eine ganz, ganz eigene Qualität, wenn man einen Zeichentrickfilm guckt. Das erinnert so an die wirklich frühen Kindheitsfilme. Ich meine, wir sind jetzt alle nicht mehr so jung. Diejenigen unter euch, die in den 2000er Jahren geboren worden sind, tut mir leid an der Stelle, ihr habt vielleicht ein bisschen was verpasst in eurem Leben. Außer eure Eltern waren cool und haben euch den alten Scheiß gezeigt. Dann gehen die Props an die Eltern raus. Aber die Qualität, die ein Zeichentrick, also ein richtiger Zeichentrickfilm hat, die wird einfach durch moderne Animationsfilme nicht mehr geleistet. Weil eben diese Detailverliebtheit nicht erreicht wird durch die Methoden, die da angewandt werden. Und auch die Geschichten deutlich flacher sind. Also dadurch, dass die Produktionsdauer von so einem Zeichentrickfilm, Tim hat es ja schon angesprochen, da wurde ja jeder einzelne Frame ist ein gemaltes Bild im Endeffekt. Das sind gigantische Produktionszeiträume. Die Vorlagen wurden meist sehr detailliert umgesetzt. Auch Watership Down basiert ja auf einer Romanvorlage. Und hier sehen wir, dass das dann ein sehr stimmiges Zusammenspiel gibt in der Geschichte, die erzählt wird. Eine Sache, die bei mir halt besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass dort auch Fehlschläge gezeigt werden. Also da gehe ich vielleicht gleich nochmal kurz drauf ein, wenn wir einen kurzen Abriss über die Story geben. Aber das war was, was mich auch sehr abgeholt hat, was in modernen Animationsfilmen einfach keine Sache mehr ist. Da werden zwar Fehlschläge gezeigt, aber die werden in der Regel sofort wieder ausgeglichen, damit bloß kein ungutes oder schlechtes Gefühl beim Zuschauer hinterlassen wird.
Ist tatsächlich eine der Sachen, die mir auch aufgefallen sind. Ich glaube, am besten, wie du schon gesagt hast, geben wir kurz einen Umriss über den Plot, damit die Leute kurz wissen, worum es geht. Und das ist vielleicht tatsächlich auch wichtig zu erwähnen, denn sowas wird ja heutzutage auch häufig gemacht und auch damals noch. Man hat etwas, was eine Story rund um die Anthropomorphisierung, sowas, von Tieren. Und zwar, es geht um eine Hasengesellschaft und am Anfang wird tatsächlich erstmal die miese Hasenlore aufgebaut, was sich sozusagen hinter dem Glaubensgebilde der Religion der Hasen befindet, sozusagen, wieso Hasen gejagt werden, weil sie in Überpopulation waren und dementsprechend die Ressourcen aufgebraucht haben und dann der Hasengott meinte, hey, wenn ihr euch nicht irgendwie am Riemen reißt, dann muss ich eingreifen und hat dann eben die ganzen Fressfeinde der Hasen ins Leben gerufen, sei es jetzt die Eule, der Marder, Wolf, Fuchs, hast du nicht gesehen, all diese lustigen Kreaturen. Und das ist sozusagen dann der Hintergrund der Story. Und interessanterweise wird hier auch häufig eben auf diese beispielsweise originäre Hasenfigur wieder zurückberufen, sozusagen wie der Hasen-Jesus. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt hier nicht blasphemisch sein, aber nur damit man eine kurze Analogie hat, mit dem man sich hier irgendwie orientieren kann. Und dann geht es eben um diese ja, kleine Hasengemeinschaft. Und innerhalb dieser Hasengemeinschaft gibt es dann einige, die getrieben von einer Vision eines der Mitglieder sagen, hey, wir müssen aus dem Bau hier raus, das wird ein fürchterliches Ereignis kommen und dann werden wir alle ausgelöscht, wenn wir nicht weg sind. Und die ziehen dann eben raus und versuchen ihren eigenen Bau zu finden. Und auf dieser Reise dahin ja, haben sie halt gewisse Probleme, gewisse Schwierigkeiten, Gefahren, die sie hindurch müssen. Da können wir vielleicht auf die eine oder andere auch mal eingehen und finden dann am Ende den perfekten Bau. Ja, der liegt dann oben irgendwo auf dem Hügel. Kannst du weit gucken, kannst du weit hören. Es ist so am Hang, dass die Menschen da auch nicht mehr hinkommen wollen, um da irgendwas zu bauen, weil das ist nämlich genau das Schicksal, was den alten Bau ereilt, der dann auf für Baugelände freigegebenes beruht und dann im Endeffekt dann auch durch die Menschheit, durch die Menschen, die dann irgendwie drauf bauen, kaputt gemacht wird und dann gibt es nur einen Überlebenden, der davon erzählen kann. Ich glaube, das ist so die ganz, ganz grobe Geschichte. Explizit ein paar Sachen ausgelassen, damit wir einfach mal später drauf eingehen können. Aber das ist definitiv ein grobes Gerüst, an dem man sich weiterhangeln kann. Und ich habe es vorhin angesprochen, ich würde ganz kurz nämlich darauf eingehen, nämlich diese Geschichte rund um diese Überpopulation. Ja, als dieser Film begonnen hatte, es ging eben mit dieser, es war auch eine andere Animation als der Rest des Filmes, als eben diese Lore, dieser Hintergrund hinter der Hasenreligion und der Existenz des Hasen gegeben wurde, ging es halt darum, okay, alles ganz nett, wir haben hier diesen paar Hasen und die leben so ein bisschen wie im Paradies und fressen und vermehren sich. Und der Gott da im Sinnbild einer Sonne, würde ich mal behaupten, ist nicht ganz klar, sagt dann so, hey, nice, ich mag dich eigentlich, aber wie gesagt, schränkt euch ein bisschen ein. Und als das halt dann nicht passiert, bekommen sie halt eben die Fressfeinde und das ist auch eben dann sozusagen der Fluch, der auf ihnen liegt. In der englischen Version, die ich gesehen habe, hieß es dann, all the world will be your enemy, prince with 1,000 enemies, and when they catch you, they will kill you. But first, they must catch you. Ne? Also zuerst müssen sie sich erst bekommen und das ist ja der notorisch schwierig zu fangende Hase, ist eben dann sozusagen als das Tier, was eben diese Mentalität auch vertritt, nämlich immer auf der Hut zu sein. Aber ich fand eben dieses Thema sehr, sehr interessant durch diese Überpopulation. Und auch, ich weiß nicht, ob da wirklich irgendwie ein Einfluss war, aber ich kann es mir schon sehr, sehr stark denken, weil es damals wirklich Bewegungen gab rund um, okay, Überpopulation, was machen wir damit, das ist so schlimm. Jetzt müssen tatsächlich auch wirklich Leute sterben und sterben ist tatsächlich ein gutes Wort, weil du hast vorhin auch angesprochen, Tom, das Absterben der Hasen am Anfang da sehr, sehr explizit gezeigt wird.
Also das Intro des ganzen Films, finde ich, ist schon so für sich stehend. Also irgendwie ist es ja, da wird diese Thematik der Überpopulation der Hasen das eine Mal im Film angesprochen. Später gibt es dann nochmal eine zweite Szene, in der es zum Thema gemacht wird. Das ist eigentlich ganz spannend. Aber ansonsten sehen wir sehr viel dieser Hasengesellschaft, Ausschnitte, wie ist das aufgebaut, was gibt es da für Kastensysteme, welche Rollen nehmen die ein. Sehr viel Character-Building ist auch immer prävalent in der Story. Aber am Anfang, dieser Teil, in dem die Kosmogonie erläutert wird, ist nicht nur stilistisch vom Rest abgegrenzt, sondern auch mit dem, was er thematisiert. Es wird zwar immer wieder auf diesen Gott, der alles geschaffen hat, eingegangen, weil die Hasen natürlich in ihrer eigenen Sprache über diesen Gott sprechen und auch mit ihm kommunizieren. Und ich werde diesen Namen bestimmt butchern, aber er wird im Film Frith genannt. Dann gibt es ja noch die Verkörperung der einzelnen verschiedenen Tiere und El Arecha oder so wird er genannt. Das ist ja dann sozusagen die Verkörperung des Hasengottes, der dann von Frith gesegnet wird und die Eigenschaften bekommt, nämlich seine langen, aufmerksamen Ohren und die kräftigen Beine, damit er wegrennen kann. Was ja die gesamten Hasen dann für den restlichen Film charakterisiert. Eigentlich ganz interessant, weil sie nach außen hin, wenn es um andere Tiere geht, immer sehr vorsichtig sind, was für mich ein glaubhaftes Abenteuer aufgebaut hat. Also es beginnt ja, dass wir die Grundcharaktere der Story vorgestellt bekommen, also Fiverr und Hazel, das sind zwei Brüder und beide sind eher so in dieser unteren Kaste des Hasensystems. Und dann gibt's noch die Osler, das sind sowas wie die Chefboss-Hasen und dann gibt's natürlich den Oberchief-Hasen, der die ganze Zeit im Bau chillt und die Entscheidungen trifft. Und Fiverr ist der Hase, der am Anfang die Vision hat, dass dem Bau und der Wiese, auf der sie leben, etwas ganz Schreckliches passieren wird. Und das ist das erste Mal im Film, dass wir eine drastische Darstellung sehen. Also da nimmt er dann auf einmal diese Wiese in so einer ganz dystopischen Vision wahr, wie sie mit Blut überflossen wird. Und er hat dann auch einen richtigen Nervenzusammenbruch, also so eine Art psychotischen Schub, den wir da gezeigt bekommen, auch sehr überzeugend animiert, finde ich. Also generell, der wird sich an keiner Stelle irgendwie zurückgehalten. Es ist nach diesem Vorspiel mit der Kosmogonie, wird die Visualisierung dessen, was wir sehen, sehr, sehr krass auf einmal. Auch da, ja, in diesem Intro, als dann die Raubtiere geschaffen werden, sehen wir auch, wie sie da diese Hasenpopulation niedermetzeln, aber es ist noch bei weitem nicht so brutal und blutig wie alles, was wir danach gezeigt bekommen. Jedenfalls finde ich, dass diese Gesamtsituation am Anfang sehr glaubwürdig rübergebracht wird. Fiverr hat dann eben diese Vision und warnt seinen Bruder und die anderen, dass etwas Schreckliches passieren wird und dann, dass sie den Bau aufgeben müssen und weiterziehen müssen. Und offensichtlich haben die beiden Brüder ein recht gutes Standing unter den anderen Hasen, die da leben, weil viele auf diese Warnung von Fiverr hören und sich trotzdem, dass der Chief das Ganze ablehnt und sagt, nee, wir bleiben hier, lass die bloß nicht mehr in meinen Bau rein, ich will nicht gestört werden, entscheiden sich sehr viele, mit ihnen zusammen die Wiese zu verlassen. Es gibt dann noch so eine kurze Episode, wo sie versucht werden aufzuhalten von zwei der Hauptmännern der Osler, wobei sich dann der eine sofort gegen seinen Kameraden stellt. Also Bigwig, das ist so einer der anderen Hauptcharaktere in der Story, weil er halt einer dieser kräftigen Kriegerhasen sozusagen ist. Was ich dann auch wieder sehr interessant finde. Es gibt nämlich in allen Hasengesellschaften außer... Okay, was heißt hier allen? Das war jetzt vielleicht ein bisschen eine Fehleinschätzung von mir, wenn ich so drüber nachdenke. Eigentlich gibt es nur zwei Hasengesellschaften, in denen es Kriegerkasten gibt, nämlich die erste, die wir kennenlernen, und dann nochmal eine, die erst später eine Rolle spielt im Film, nämlich Efrafra, die sehr, sehr militaristisch aufgebaut ist. Die haben nämlich diese Kriegerkastenhasen, die auch kämpfen können, was in der Natur auch so ist, also recht gerechtfertigt. Hasen sind auch sehr wehrhafte Tiere, die gegeneinander starke Revierkämpfe führen und die sich auch extrem verletzen können in der Natur. Und dieser Aufbruch auf die Reise, der ist wie eine klassische Heldenreise aufgebaut. Also wir erleben eine Gruppe eher schwacher Individuen, die ängstlich in die Welt hinausziehen und die auch glaubhaften Gefahren ins Auge sehen, weil sie zum Beispiel einen Wald durchqueren müssen, was sie davor nie machen mussten, weil sie eben auf dieser behüteten Wiese gelebt haben. Und die Gefahrensituationen, die da aufgebaut werden, sind nicht wie in normalen Kinderfilmen, wo man sich so denkt, so, okay, ja, hier passiert ja gar nichts Gefährliches, sondern die sind tatsächlich in Gefahr und man merkt das als Zuschauer auch irgendwie glaubwürdig. Und dann gibt es auch diesen einen Moment, wo sie Rast auf einer Wiese machen, beziehungsweise das war keine Wiese, sondern das ist irgendwie so ein Maisfeld oder so, wo sie unter den Pflanzen schlafen und dann hüpft dieses eine Kaninchen raus und möchte was fressen und wird dann von einem Vogel gerissen. Und das war dann die erste richtige Szene, wo ich gemerkt habe, okay, hier wird wirklich sehr krass und offen mit diesem Thema Tod umgegangen. Wir sehen einfach, wie Individuen aus der Geschichte rausgerissen werden und dann wirklich auch die anderen Individuen mit diesem Moment konfrontiert sind, dass hier jetzt gerade ein Mitglied der Gruppe gestorben ist. In einem Kinderfilm ab 6 Jahren. Das fand ich sehr, sehr krass.
Ich würde nicht sagen, ja,
dass... Ich habe mir auch gedacht, ist es jetzt halt irgendwie Final Destination, Rabbit-Style, also der eine nach dem anderen wird das halt hier irgendwie auf die jeweiligen gefährlichen Art und Weisen aus dem Diesseits entfernt, aber dem war jetzt nicht so...
Ich würde nicht sagen, dass es krass ist. Ich würde sagen, dass es konsequent ist. Also Der Film hat von Anfang an diese Prämisse, dass der Hase eben ein Fluchttier ist und dass er damit ausgestattet ist, mit seinen starken Beinen wegrennen zu können. Aber wie der Gott am Anfang eben sagt, wenn sie dich fangen, dann werden sie dich töten. Und das wird konsequent in dem Film durchgesetzt. Und ich finde das eigentlich auch wichtig, dass man das mal klar zum Ausdruck bringt. Also die Natur ist in keinster Weise ein freundlicher Kuschelkumpane. Und bei den Hasen sieht man das, finde ich, in zwei Dimensionen sehr schön. Das erste ist, jede Interaktion, die Hasen mit anderen Tieren haben, ist immer sehr gefährlich. Und wie du schon gesagt hast, mit der Eule, das auch oft tödlich ausgeht. Und auf der anderen Seite sind die Hasen aber auch untereinander gar nicht so nett zueinander. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt an der Stelle, weil die Hasen sind ja nicht nur gebeutelt davon, dass sie gegen die anderen Tiere nicht kämpfen können, sondern immer nur wegrennen müssen, sondern auch noch von der Tatsache, dass es einfach auch viele asoziale Hasen gibt. Und ich finde, das ist schon eine interessante Betrachtung, weil wir als Menschen in der Hinsicht eine andere Perspektive haben, aber trotzdem ähnlich sind. Also wir haben nicht mehr den Umstand, dass die Natur außenrum uns jetzt reißen würde, dass da die Eule kommt und mich mitnimmt. Also große Eulen gibt's nicht, noch nicht. Aber wir haben schon den Umstand, dass wir untereinander zueinander ziemlich gemein sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Hasen vor allem dann untereinander gemein waren, wenn sie nichts zu tun hatten und in Hülle und Fülle gelebt haben und alles sicher war. Also diese Gesellschaften von Hasen, die dann so riesige Systeme aufgebaut haben in eben einem Bau, wo sie auch lange gelebt haben und da das Umfeld auch sicher war, das waren immer diese Hasen, die dann dazu geführt haben, dass sie so untereinander fies waren. Und auch der Lieblingssatz von diesen ganzen Oberhasen immer: lass sie beobachten. Ja, das ist so das, was die irgendwie immer gesagt haben zu ihren Offizieren, so: lass sie beobachten. Und das zeigt ja schon, dass die dadurch, dass sie nicht mehr auf der Flucht waren konkret und nicht mehr mit dem konkreten Überlebensdrang konfrontiert waren, dass sie da in diesen politischen Prozess einer Gesellschaftsbildung abgerutscht sind. Und das war ja auch wirklich bei allen Hasen eigentlich gleich. Und man muss jetzt natürlich da fairerweise sagen, der Hasenstamm ganz am Anfang, der war jetzt in keinster Weise extremistisch. Und der Anführer hat es halt einfach nicht geglaubt, dass dieser Fiver da jetzt sieht, dass da eine Gefahr ist. Für uns Menschen war das sehr einfach ersichtlich, weil es eine Szene gab, wo ein Schild gezeigt wurde, auf dem stand Baustelle. Und wir verstehen natürlich, was das heißt. Ja, der Hase hat das natürlich nicht lesen können. Aber an der Stelle ist es halt einfach so, dass der Anführer dann trotzdem diese Paranoia gezeigt hat und auch diesen politischen Prozess, wo sie ja diese 50 Hürden überwinden mussten, um überhaupt mal mit ihrem Anführer reden zu können. Also da wurde ja erstmal Korrespondenz geführt und dann wurde herausgefunden, ob man da jetzt vielleicht eine Audienz bekommt und so. Und dann musste man die Wache musste man dann noch irgendwie bestechen mit von wegen, ja, du weißt ja, der hat ja schon so viele Visionen gehabt und die waren noch immer richtig und so. Und dann konnten die überhaupt erst mit dem Macherhasen reden. Und das war dann natürlich auch genau das, wie man bei einem Menschen denken würde. Ja, der alte Mann da sitzt da in seinem Stuhl und hört dann irgendwas von wegen, ja, wir müssen hier weg, weil das gefährlich wird. Und der sagt dann, nö, das machen wir nicht. Lass sie beobachten. So. Das fand ich schon.
Du hast einen interessanten Punkt aufgebracht mit der Konsequenz von Handlungen und wie das in Filmen dargestellt wird. Ich habe so das Gefühl, dass heutzutage in den Kinder- und Jugendfilmen diese Konsequenz und die auch mit einer Folge leben zu müssen, nicht mehr wirklich so derartig thematisiert wird. Es gibt dann immer irgendwas, was gibt irgendeine Rettung, so du hast vorhin gesagt, Tom, auch ein bisschen, das wird gleich rektifiziert, so es wird nie irgendwie mit dem Fehlschlag und auch der Finalität von gewissen Ereignissen irgendwie umgegangen, sondern es wird halt immer das Happy End. Und ich meine, in Kinderfilmen sowieso, aber ich habe auch das Gefühl, dass in vielen der Erwachsenenfilmen das derartig ist. Also die ganze Marvel-Grütze ist da jetzt halt, glaube ich, nur ein Epitom dessen, aber ich glaube, das sieht man auch in vielen anderen eben, dass du sagst, okay, ich habe keine Einheit mehr von Handeln und Haften. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch wichtig ist, das so früh auch schon zu zeigen. Und selbst wenn es halt nur eine Metapher ist, eben über diese Hasen dargestellt, finde ich das sehr, sehr wichtig. Also beispielsweise der Tod, ja, ich meine, da das ist irreversibel. Und später im Film, hast du vorhin auch schon sehr gut angemerkt, Tom im Vorgespräch, versuchen sie beispielsweise noch andere Hasen-Ladies zu befreien. Das läuft schief, ja, und du hast ja auch gesagt, ganz richtig, in jedem Disney-Film würden sie dann halt später irgendwie zurückkommen und es wäre dann sozusagen das Finale so, dass sie die dann nochmal irgendwie retten und dann ganz, ganz happy dann zusammenleben. So, nein, das passiert nicht so. Die werden dann einfach da und du weißt, die werden dann halt einfach geschlachtet, weil es Schlachthasen sind, so. Das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, so, wow, das ist eine Art und Weise, mit viel Identität umzugehen, die heutzutage gar nicht mehr praktiziert wird. Aber gerade in so einem Setting finde ich es doch eigentlich sehr, sehr passend, aber einfach, das zu machen, wenn ich eben jemandem dieses Konzept der Finalität, Konsequenzen und sowas beibringen möchte.
Und das ist ja eigentlich viel, viel besser auch für die Kinder, die den Film gucken, weil diese ganzen Traumwelten, die dann so unnötig Happy Ends bekommen, wo dann wirklich immer alles funktioniert, die lassen ja am Ende auch einfach die Story gar nicht so gut wirken. Ich meine, lass uns die Fantasy-Filme oder Filmreihen angucken, die extremst erfolgreich wurden in der Vergangenheit. Und ich meine, die zwei bekanntesten Beispiele sind Star Wars und Herr der Ringe. Und die sind beide nicht davon geprägt, dass es immer top lief und dass die da immer gut davongekommen sind. Und das ist genau das, was man eben braucht in so einer guten Saga. Ihr habt es vorhin schon angesprochen mit dieser Heldenreise. Du hast am Anfang, hast du ein Problem. Ja, in dem Fall kam das jetzt durch die Prophezeiung, aber das kann ja auch irgendein anderes Problem sein. So, auf dieses Problem wird dann reagiert mit einem Verlassen der Heimat. Und dann begeben sich eben unsere Hauptcharaktere auf diese Reise. Und das Wichtige bei der Reise ist halt, dass sie geprägt ist von Widrigkeiten und von Rückschlägen und von gefährlichen Momenten. Und das haben die mit dem Wald am Anfang auch sehr gut illustriert, weil das allererste, was sie da gesehen haben, war irgendwo ein Dachs. Und dann hieß es halt nicht, oh, da ist ein Dachs, sondern, oh, da ist ein Dachs, schau mal, der hat eine blutverschmierte Schnauze. Und dann sagt der andere Hase, zum Glück, weil dann hat er gerade gefressen, deswegen kommen wir hier jetzt ungeschoren davon. So, und was passiert? Sie kommen weiter und dann sind sie irgendwo, wo Ratten sind und die Ratten fangen auch direkt an, Zirkus zu machen und aggressiv zu werden. Und dann kommt noch eine Eule, die hat Hunger und zack, ist der erste Hase tot. Und das sind schon, Situationen, in denen diese inhärente Gefahr dann auch wirklich deutlich wird. Und man sieht es ja auch in der Reise in fortfolgenden Schritten, dass sie immer wieder auch mal andere Hasen zurücklassen mussten und sich das irgendwie aufteilen mussten, wer welche Aufgaben übernimmt und dass sie auch gewusst haben, dass es gefährlich ist und dass viele von ihnen verletzt werden. Und das sind schon so Umstände, die eigentlich in einem Kinderfilm sehr wichtig sind, weil das zeigt auch, dass man diese Heldenreise zwar schaffen kann, aber dass es trotzdem mit entsprechendem Gegenstrom zu rechnen ist. Und ich finde, dass das eigentlich eine sehr wichtige Lektion ist, weil im echten Leben ist es ja auch so. Also ich finde durchaus, dass man sehr, sehr viel erreichen kann. Da gibt es einen super Spruch, ich glaube, von Tony Robbins ist das. Die meisten Leute überschätzen, was sie in 6 Monaten erreichen können, aber gleichzeitig unterschätzen fast alle, was sie in 20 Jahren erreichen können. Und das ist halt so ein Mindset, was man haben muss, um wirklich auch konsequent über die Zeit hinweg zu handeln und mit Rückschlägen umgehen zu können. Und das ist was meiner Meinung nach in Kinderfilmen absolut vermittelt werden sollte. Und das sind ja zum Beispiel auch Sachen, die bei Herr der Ringe und bei Star Wars sehr gut funktionieren, weil da gibt es dann schon auch erhebliche Rückschläge und auch Prozesse, die ewig lange dauern, bis man dann mal dahin kommt, wo man eigentlich hin wollte. Und das sind schon wichtige Umstände, die man auch kommunizieren muss und die ja auch nicht ohne Grund dazu führen, dass diese Fabeln oder Fiction-Filme einfach so erfolgreich werden. Und also ich finde, das ist auf der einen Seite cool, dass das Ethos, das dahinter steht, meiner Meinung nach ethisch auch richtig ist. Auf der anderen Seite aber auch die Konsumenten dem Recht geben zu scheinen, weil sie halt einfach das dann auch konsumieren und kaufen und feiern. Und ich meine, die Filme, die Disney in letzter Zeit produziert hat, das kann man ja, denke ich, ganz gut unter der Sammelvariable Scheiße zusammenfassen. Und dementsprechend schlecht geht's ja dem Konzern und das auch zu Recht. Und das finde ich auch gut so, dass die Konsumenten scheinbar trotzdem noch sagen, also Scheiße muss ich mir jetzt nicht im 16:9 Format geben, das kann ich auch morgens, weiß nicht, was für ein Format eine Kloschüssel hat, keine Ahnung, Aber ihr versteht den Gedanken, ja. Und deswegen finde ich es gut, dass die Menschen scheinbar doch diesen archetypischen Geschmack immer noch haben. Und deswegen ist es ja auch nicht unmöglich, dass wir solche Kultur, ich finde, Filme kann man schon auch zu Kultur zählen, solche Kultur auch wieder sehen werden. Also ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, und wenn wir es selber machen müssen irgendwann, dann machen wir es halt selber. Also das, da ist schon ein positiver Ausblick für die Zukunft, sollte das sein. Das meine ich damit.
Ich finde, du hast es sehr gut illustriert, worauf es hier bei diesem Film wirklich ankommt, ist eben wirklich, dass da eine tatsächliche Heldenreise ist, die einen mitnimmt, die einen von Anfang bis Ende begleitet und die eben genau auf diesen Widrigkeiten und den Individuen, also den Charakteren, die wir dabei verfolgen, und deren Umgang mit den Widrigkeiten basiert, nämlich dass sie überwinden müssen, dass sie zuerst nicht in der Lage waren, Probleme zu lösen, und dann aber durch persönliches Wachstum, durch Kreativität, durch Einsatz von tatsächlichen Werten, also ihrem eigenen Leben oder ähnlichem, dadurch in diesen Situationen umgehen können und das handeln und daran wachsen. Und bei keinem Charakter wird das, finde ich, in diesem Film so deutlich wie bei Hazel. Also Hazel und Fiverr als Brüder, die starten ja wirklich als irgendwelche Low-Case, irgendwie Karnickel, die von den anderen vertrieben werden. Also man sieht sie dann, wie sie auf dieser Wiese unterwegs sind und sie suchen Huflattich. Und das scheint da für diese Hasen eine super Delikatesse zu sein. Und Fiverr findet ihn dann auch. Und dann kommen diese Osler, also die Kriegerhasen, und sagen, Huflattich ist nur für Osler, verpisst euch hier. Und dann versucht Hazel noch ein bisschen so, ja, Moment mal, Fiverr hat das hier gefunden, jetzt lasst ihm das mal. Wird dann aber letztendlich von denen untergebuttert und die beiden müssen das Weite suchen. Da sieht man, dass die wirklich am untersten Ende von dieser Hasenhierarchie starten. Dann beim Auszug ist es ja so, dass Hazel und Fiverr zwar die Gruppe erst wegführen, aber es gibt ja noch keine Hierarchie in dieser neuen Gruppe, sondern die sind sich einfach nur alle einig, okay, ja, irgendwie scheint da was dran zu sein, wenn Fiverr uns warnt, wir sollten mal lieber jetzt das Weite suchen und uns nach was Neuem umschauen. Aber diese Hierarchie, die bildet sich ja dann nach einer Weile heraus, nachdem sie ein paar Gefahren zusammen überstanden haben und nachdem auch klar ist, okay, Hazel ist der Hase, der uns hier wegführt und der uns in ein neues Zuhause führt, und irgendwie gibt es so eine Art Gruppenvertrauen Hazel gegenüber. Und ich glaube, es ist Bigwig, also der Hauptmann, der die Osler verrät und sich der Gruppe anschließt, der dann irgendwann zu Hazel sagt, dass er der neue Chief ist, also dass er der Anführer ist. Das heißt, Hazel übernimmt diese Rolle nicht mal aus eigenem Antrieb heraus, die Führungspersönlichkeit zu sein, sondern er bekommt diese Rolle von der Gruppe, die er anführt, zugeschrieben und muss da auch dran wachsen, weil es gibt ja auch einen Moment, wo die Hasen sagen, so, wir haben keinen Bock mehr, mit euch hier rumzuziehen, und auch Bigwig verrät die Gruppe ja zwischenzeitlich und will bei dieser Hasengruppe bleiben, die sie treffen. Das ist die erste Gruppe, die ja diese flüchtenden Hasen aufnimmt bei sich. Das ist auch sehr, sehr interessant, weil das ist ja eine Hasengesellschaft, die von Menschen gefüttert werden. Also sie werden dann in den Bau geführt, dieser Hasen, von einem, der sehr zwielichtig schon dargestellt wird. Also das ist auch wirklich den Kindern, die den Film gucken, klar wird, okay, hier ist irgendwas im Busch. Der Hase ist deutlich anders als die wir bisher kennengelernt haben. Und dort werden sie dann an einen Futterplatz geführt, wo Menschen halt Karotten und Ähnliches hinterlassen haben. Und Hazel stellt das ja sofort in Frage und sagt so, warum sollten die das machen? Warum sollten die hier die Hasen füttern? Das ist ja total idiotisch, da ist doch irgendwas falsch. Wir sollten jetzt wieder gehen. Und die anderen lehnen sich ja dann auf und sagen, nein, hier ist es doch super, hier gibt's was zu fressen, hier gibt's eine Höhle, wir bleiben hier. Und da verliert er ja erstmal seine Rolle, die er angenommen hat. Und erst dadurch, dass Bigwig dann in eine Falle tritt und sie merken, okay, hier ist wirklich was im Busch, also die Menschen füttern die Hasen dort zwar, aber natürlich, weil sie dann auch jagen und dort fangen, und diese Hasen haben einfach eine Kultur errichtet, die einen gewissen Stolz darin entwickelt hat, diese Rolle einzunehmen, die wir ja schon in der Kosmogonie kennengelernt haben, dass Hasen eben diejenigen sind, die von allen anderen gejagt werden, also die quasi das Prey sind, sie sind die gefressen werden am Ende. Und diese Hasen, die haben die Religion so aufgefasst, dass das die angestammte Rolle ist, die sie einnehmen müssen. Und deswegen haben sie ja auch diese Kultur darum aufgebaut. Ja, der Mensch füttert uns, er versorgt uns und wir müssen halt eben sterben, weil das ist unsere Rolle, die wir in der Welt einnehmen. Was die anderen Hasen ja nicht machen, die verfolgen ja die ihnen tatsächlich angedachte Rolle, ja, den Menschen zu überlisten, ihre Feindtiere zu überlisten und irgendwo dann in Sicherheit leben zu können und zu prosperieren. Also quasi genau das zu umgehen, was am Anfang ihr Downfall war, nämlich die Überpopulation doch irgendwie wieder möglich zu machen, indem sie einfach allen Gefahren trotzen und einen sicheren Ort finden, an dem sie das halt wieder aufbauen können. Aber da kommen wir bestimmt später dann noch drauf. Es sind ja dann auch nochmal Probleme, in die sie reinlaufen. Aber das finde ich extrem interessant, wie wir dieses Wachstum von Hazel sehen und ja eben halt auch diese erste andere Gesellschaft, die wir kennenlernen, die den Glauben auf einmal ganz anders auslegt.
Ja, es ist schon wirklich so ein Todeskult, den man, ich versuche immer gleich irgendwelche Analogien zu ziehen, den wir tatsächlich auch als in der Menschheit durchaus irgendwie beobachten können. Ja, also es gibt auf jeden Fall auch heutzutage noch Kulturen und Gesellschaftsgruppen, die sagen, hey, wir haben verloren, so, oder das ist einfach unser Schicksal, wir müssen uns dem einfach fügen. Da können wir jetzt nicht irgendwie uns irgendwie rauswieseln oder raushaseln, was weiß ich, sondern wir müssen einfach damit umgehen und müssen das einfach akzeptieren. Und ich finde auch gut, wie damit umgegangen wird, dass sie sagen, hey, es riecht hier nach Tod und Verderben. Ja, also Hazel sagt das beispielsweise, als sie eben in diesen Bau reingehen, so, es riecht nicht frisch, hier riecht es irgendwie aus falsch. Auch das wieder, für mich war das eine leichte Anspielung eben auf diese Population oder diese Überpopulationsgedanken, bei denen es ja auch darum ging, dass du irgendwelche Todeskulte hattest, jetzt nicht häufig nicht durchgeführte, aber Planungen, wo dann definitiv beispielsweise Geburtenraten einstrecken wollten, die auf krasseste Art und Weise, aber auch eben, dass bestehende Populationen einfach eingedämmt werden müssen und dass man sich dem einfach gibt, weil das eben die Bestimmung, die Rolle ist. Und man hat es einfach gegeben eines höheren Glaubens so interpretiert. Und beispielsweise damals Richtung Paul Ehrlich gab es halt einfach ökonomische Modelle, die haben gesagt, wir kriegen es einfach nicht gerissen. Ja, wir können diese ganzen Leute nicht ernähren. Und das Interessante eben an Paul Ehrlichs Hypothese, die sich ja sehr stark beispielsweise an sowas wie Malthus orientiert, diejenigen, die unter euch das nicht geben können, kennen eben Malthus als derjenige, der legit direkt vor der industriellen Revolution gesagt hat, Mensch, die Menschheit schafft es eben nicht, aus diesem Zyklus auszubrechen. Ja, wenn's mal gut läuft ökonomisch, dann pflanzen wir uns so weit fort, dass es zu viele Leute gibt und dann geht es uns nicht mehr gut und dann sterben wieder Leute und dann geht es wieder besser und dann haben wir diesen Zyklus. Und paar Jahrzehnte später ist das Einkommen pro Kopf durch die Decke gegangen, zum gleichen Zeitpunkt, als auch die Population durch die Decke gegangen ist. Ja, und Ähnliches ist beispielsweise dann auch Paul Ehrlich passiert, dass eben auch wieder hier ein extrem starker Produktivitätszuwachs zu verzeichnen war, der es dann eben der Menschheit ermöglicht hat, auch einfach mit höheren Populationszahlen gut umzukommen und dabei auch gut leben zu können. Das ist ja auch die Hauptsache dabei. Und long story short, deswegen diese Todeskulte habe ich gefressen.
Ja, absolut. Also diese Überlebung von Malthus im Kern ist ja eigentlich eine sehr interessante Sache. Die sagt ja eigentlich nur, wenn du ein Spielfeld hast und dieses Spielfeld bleibt immer gleich, dann gibt es gewisse Dynamiken, die sich dort einfach einpendeln werden. Also du wirst da, wenn du so in diesem Spielfeld bleibst, wirst du nicht große Sprünge machen können. Und diese Aussage, die hat Malthus dann halt generalisiert darauf, dass es für die Menschheit allgemein nicht möglich ist. Und das ist natürlich kompletter Käse, weil bei uns ändert sich das Spielfeld ja andauernd. Und gut, es kann natürlich keiner vorhersehen, dass kurz danach die industrielle Revolution kommt. Aber das hat halt eben das Spielfeld fundamental geändert. Und auch heute sind wir an einem Punkt, wo man ganz klar sagen kann, also von den guten Prognosen, die es bisher gibt über das Weltbevölkerungswachstum, werden wir nie einen Punkt erreichen, in dem wir eine Überbevölkerung im Sinne dessen, dass wir jetzt da Massensterben haben werden, weil wir zu viele sind, erreichen können. Das sollte uns schon mal Sicherheit geben. Und das ist auch die gleiche Problematik in der klimatologischen Modellierung, dass man eben nicht annimmt, dass das Spielfeld sich auch ändert. Und bei dem gegebenen Spielfeld, was man hat, kann man dann sagen, ja, bei dieser CO2-Konzentration kollabiert das Ökosystem. Und die Prognose ist an der Stelle natürlich trotzdem wichtig, dass wir halt wissen, okay, es können Gefahren lauern, wir müssen da agieren. Aber die Schlussfolgerung, dass es zwingend eine Zahl gibt, bei der dann die Welt untergeht, ist natürlich Käse, weil man da annimmt eben, dass das Spielfeld sich nicht ändert. Und das Spielfeld an sich ist ja hier die globale Natur und die ist ja sowieso autoregulativ. Also wenn sich groß was ändert, dann ändert sich auch die Reaktion der Natur auf das, was sich groß ändert. Das hat Tom uns in vielen Folgen schon erklärt mit Bakterien, die Sauerstoff produzieren und sowas, die dann das komplette Ökosystem der Erde verändert haben. Und das ist ja logisch, dass solche Sachen einfach berücksichtigt werden müssen. Also es wird mit Sicherheit irgendwas wieder geben, was da wieder dagegen wirkt. Und deswegen müssen wir klar uns im Kopf behalten, dass es Probleme gibt und dass Exzess niemals gut sein kann, aber dass wir auch auf der anderen Seite rational rangehen müssen an die Lösung und nicht sagen, hey, komme was wolle, wir müssen jetzt diese eine Variable hier optimieren in einem System, was ja halt eben dauernd wechselndes Spielfeld hat. Das ist genau der gleiche Fehler, den Malthus gemacht hat, mittlerweile auch schon 400 Jahre her. Die Annahme zu treffen, dass alles immer gleich bleibt und statisch ist, ist halt wirklich Käse. Also wenn das jemand mitnehmen kann aus dieser Folge über die Hasen, dann macht keine statischen Annahmen. Ja, ist ja naheliegend. Haben die Hasen eigentlich auch gemacht, statische Annahmen? Also vor allem die Hasen, die nicht gegangen sind aus ihren Bauten und auch die sich von den Menschen haben füttern lassen, um dann eben geschlachtet zu werden. Das sind alles so Prozesse, die man vielleicht als Hasenberater doch hinterfragen möchte. Das allzu sinnvoll ist alles. Also diese Location da oben an dem Hügel, die war schon strategisch sehr viel klüger ausgerichtet. Mhm. Und auch die Bruderschaft mit dem komischen Vogel, die war auch sehr nützlich, weil sonst hätten sie ja die Weibchen nicht gefunden.
True.
Auch so ein Ding, was sie in diesem Kinderfilm gar nicht runtergespielt haben, so die allgemeine Fortpflanzungsidee der Natur. So, das wurde da auch nicht verheimlicht. Also es gab jetzt keine expliziten Szenen dafür, aber es war schon was, was einfach Bestandteil des Lebens als Hasen ist und natürlich bei uns.
Ja, also ich fand das auch interessant, so die waren dann, haben so ihr Crib so da gehabt, so ihre Bude, und dann haben sie gechillt und dann so, irgendwas fehlt hier, und dann so, ich glaube, wir brauchen ein paar Weibchen. Und so, ja, ich glaube, du hast recht.
Ich meine, das ist ja interessant, dass so ein Konzept, dass der Fortbestand von Gesellschaften davon abhängt, dass tatsächlich auch Nachwuchs da ist, ja, in diesem Film so explizit thematisiert worden ist. Also, dass es wirklich für die komplette zweite Hälfte des Films der thematische Kern ist, der da umgesetzt worden ist. Also, erst haben wir die Reise zum neuen Zuhause. Dann wird es etabliert und auf einmal geht es dann darum, okay, jetzt sind wir hier, wir haben uns sozusagen unsere kleine Gesellschaft gebaut und uns geht's hier gut, aber die muss ja jetzt auch erhalten werden, weil ansonsten hat es ja keinen Wert. Also es wird erstens mal definiert, wann hat eine Gesellschaft einen Wert, und der Wert erwächst eben durch die Kontinuität, weil ansonsten, ja, ist ja jede Freundesgruppe an sich irgendwo eine Form von Minigesellschaft, und die können auch untereinander eine gute Zeit haben und können ihre kleinen Regeln und Rituale und was weiß ich alles haben, aber wenn das keinen Fortbestand hat, wenn das nicht fortgesetzt wird, dann erwächst daraus ja nichts, dann kann sich keine Traditionslinie daraus entwickeln, dann kann nichts sich verfestigen oder kann prägend wirken über die Lebenszeit der Person hinaus, die das eben betrieben haben. Und das wird ja hier krass thematisiert, also die Wichtigkeit dessen und eben, dass Populationsdynamik da der Faktor ist, an dem man schrauben sollte, um das zu gewährleisten. Ganz interessant eigentlich. Einen kurzen Part, den wir da jetzt noch übersprungen haben, sind so diese beiden Episoden, Einmal, dass sie die Farm entdecken mit den Stallkaninchen, also quasi die dritte Hasengesellschaft, die wir so kennenlernen, sind eben die komplett domestizierten. Und da sehen wir zum ersten Mal Hasen in tatsächlicher Gefangenschaft, also die dann da in ihren kleinen Gitterboxen sitzen und denen es auch offensichtlich erstmal ganz gut geht, weil Hazel bricht dann da in diesen Stall ein und geht dann zu diesen Kaninchen hin und sagt, hey, ey, übrigens, ich sag hier die ganze Zeit Hasen und Kaninchen, mir ist durchaus bewusst, dass das unterschiedliche Tiere sind. Nicht, dass jetzt irgendein Klugscheißer in den Kommentaren ankommt und sagt dann so, ja, wir ziehen hier los und wir bauen da was auf. Wollt ihr nicht mitkommen? Wollt ihr nicht in Freiheit leben? Und dann kommt ja das eine Weibchen und sagt so, ja, schon irgendwie. Und aus dem Hintergrund kommen dann noch so andere Stimmen, die sagen so, was, nö, ja, uns geht's auch gut hier. Eigentlich alles super. Und er verspricht dann eben wiederzukommen und sie mitzunehmen und sie halt zu holen. Kurz danach kommt dann wieder dieser große Zweifel, wo die einen der Gruppe sagen, ja, wir kommen ja nie an. Du führst uns hier die ganze Zeit durch die Gegend und wir wissen gar nicht, wohin. Und wir sollen dir die ganze Zeit nur vertrauen. Wir wollen jetzt zurück und erstmal gucken, ob überhaupt was passiert ist. Dann wird das so eine kurze Diskussion. Soll man den Weg jetzt nochmal auf sich nehmen? Es gab so viele Gefahren unterwegs, sie haben so viel überstanden. Dann sind sie so kurz davor, umzudrehen. Und dann kommt ja der zweite Hauptmann zur Gruppe hinzu. Und er ist total zerfetzt und dem geht's richtig schlecht. Und er erzählt erstmal von der großen Katastrophe, die da passiert ist. Und mir ging's so in dieser Szene, dass ich dachte, dass diese Kratzer und Wunden, die er hat, irgendwie durch diese Bauarbeiten passiert ist. Weil das ist ja auch die Szene, die wir dann sehen, wo dieser Kaninchenbau ausgerottet wird. Also wirklich auch wieder extrem drastisch. Die Eingänge werden verschüttet, dann wird Gas in den Kaninchenbau geleitet und die Toten stapeln sich. Also das ist mit das, ja, sagen wir mal, das zweitdrastischste, was ich in diesem ganzen Film gesehen habe. Wenn nicht sogar, ja, ist ein guter Anwärter auf Platz 1, was so an Brutalität und Grausamkeit gezeigt wird. Und ich dachte erst, okay, er wurde irgendwie durch diese Baufahrzeuge oder so verletzt, aber wir lernen dann recht schnell, dass er auf dem Weg zu der Gruppe, um sie zu finden, erstmal auf noch eine vierte Kaninchengesellschaft, nämlich dieses Efrafra, was ich am Anfang schon mal erwähnt hatte, gestoßen ist und dass die ihn letztlich so zugerichtet haben. Und da kommt wieder diese Populationsfrage ins Spiel, weil wir lernen da nämlich auch die Geschichte von einer Häsin kennen, die sich auch wiederum an den Big Chief von dieser Gesellschaft wendet. Den, wie hieß der? General Roundward oder so. Und der, sie sagt eben, wir sind zu viele. Also der Bau kann uns alle nicht mehr ernähren und wir, die Hasen, die kriegen keine Kinder mehr, die können keinen Nachwuchs mehr gebären, weil es einfach zu viele sind und wir müssen uns aufteilen. Also sie will quasi, dass ein Teil freiwillig fortgeht, um wieder Platz zu machen für neue. Was ja auch recht interessant ist an sich als Idee, die da vermittelt wird, dass sowas auch auf freiwilliger Basis ohne diese Notwendigkeit durch eine Katastrophe passieren kann. Dass man sagt, okay, die Population hier ist zu groß, wir müssen uns auflichten, damit wieder genug Platz und Ressourcen da sind, damit wieder Wachstum stattfinden kann. Und da kommt dann wieder Tims Lieblingszitat, lass sie beobachten, und die werden dann auseinandergenommen, als sie flüchten wollen. Und er ist einer derjenigen, die dabei helfen wollen, dass sie flüchtet. Und deswegen wird er so zugerichtet, schafft es dann aber irgendwie selber da raus und stößt dann zu der anderen Gruppe. Und dann erst kommt ja diese ganze Episode, wo sie dann ihren eigenen Bau da errichten.
Ja, es gibt diese eine Szene oder eine Szene, irgendwann treffen sie auf diesen Vogel, der sich irgendwie verletzt hat. Und den versuchen sie dann irgendwie erstmal zu pflegen, indem sie ihm irgendwie Fressen geben in Form von Würmern oder so. Und ich weiß nicht, was das für eine Wahl war, ihm so eine Art Dialekt, Akzent, Sprachfehler zu geben. Ich dachte, das ist so irgendwie so, okay, fand ich ganz interessant, du hast irgendwie Sprachbarriere zwischen den einzelnen Tierarten. die sich dann irgendwie unterschiedlich verständigen können miteinander. Aber dann trifft man beispielsweise auf einer gewissen Zeit auf eine Katze, die ganz heiß darauf ist, einen der Hasen oder irgendeinen der Hasen zu fangen. Und die spricht vollkommen akzentfrei, dann Hasisch oder wie man das auch immer nennen will. Und das fand ich sehr, sehr merkwürdig, aber ich fand auf jeden Fall die Interaktion mit eben anderen Spezies auch sehr, sehr cool, weil ich so, okay, was gibt's hier für Unterschiede? Ich glaube, der Vogel ist auch ein bisschen nicht ganz so smart wie die Hasen. Ja, also sie versuchen ihn so ein bisschen auszutricksen, ihn für dumm zu verkaufen, nicht für dumm zu verkaufen, aber ihn so ein bisschen für ihre eigenen Zwecke zu verwenden und funktioniert auch tadellos. Und der ist immer so ein bisschen einfältig, dieser Vogel. Aber das war auch noch so ein bisschen was, dieser Kommunikationsaspekt zwischen den Spezies, den man eigentlich ansonsten auch in den ganzen Filmen, die man ansonsten im Animationsbereich kennt, eigentlich nie so wirklich wahrnimmt. Ja, das heißt jetzt irgendwie Madagaskar, wo irgendwie das Hippo mit dem Löwen sprechen kann und umgekehrt auch, ist hier nicht ganz so einfach.
Also nicht nur nicht ganz so einfach, eigentlich finde ich das sogar einen wichtigen Teil der filmischen Umsetzung des Ganzen, dass die Hasen jetzt zwar keine ausgearbeitete Hasensprache haben, aber es gibt so ein spezifisches Vokabular, was immer mal wieder einfließt in die Handlung. Also zum Beispiel gibt es diese Episode, wo sie vor der Straße stehen und dann darüber geredet wird, ist das jetzt gefährlich? Und da hatten sie dann auch so einen spezifischen Begriff zum Beispiel für Autos. Also sie haben nicht Autos gesagt, sondern irgendwas anderes auf Hasensprache. Und das passiert an mehreren Stellen im Film, dass immer wieder relativ gängige Begriffe oder Namen für Objekte oder andere Tiere in Hasensprache was anderes sind und dann einfach wie selbstverständlich benutzt werden und auch gar nicht erläutert werden, sondern es ist dieses Prinzip Show, don't tell. Also wir sehen das Auto, die Hasen reden über das Auto, wir wissen, was sie meinen, ist ein Auto. Und das macht die ganze Welt, die da aufgebaut wird, extrem organisch und es fühlt sich irgendwie an, als wäre da sehr viel und als würde das alles funktionieren. Genauso wie, dass wir halt nicht nur eine andere Hasengesellschaft präsentiert bekommen, sondern viele. Das fühlt sich so an, als wäre das eine Welt, in der halt viele Hasenbauten existieren und jeder von diesen Bauten hat seine eigenen Regeln, hat seine eigenen Überzeugungen, ist seine eigene Gesellschaft, weil sich ja auch alle voneinander unterschieden haben. Die Stallkaninchen waren nicht die gleichen wie die da gejagt worden sind und die haben sich auch wiederum völlig unterschieden von denen, die wir am Anfang kennengelernt haben, von Ephrafra und von dem, was dann letztendlich durch Hazel aufgebaut wird. Das heißt, wir lernen viele verschiedene Versionen von Hasengesellschaften kennen und das sorgt dafür, dass beim Zusehen einfach eine Welt entsteht, die glaubhaft wirkt. Also die wirkt voll und lebendig und funktional und als könnte man darin leben und es fehlt nichts. Es fehlt nichts an Horizont, an Ausblick. Und das ist ja was man in modernen Filmadaptionen irgendwie sehr, sehr häufig hat. Dass man zwar eine Welt präsentiert bekommt, aber die wird so wenig mit Lore ausgeschmückt, dass man eigentlich, oder auch mit unnötiger Lore ausgeschmückt, ne, die gar nichts zur Lebendigkeit der Welt beiträgt, dass man sich so vorkommt, als wäre das nicht glaubwürdig. Also irgendwie sind da dann zu viele lose Enden und zu viele Lücken drin, dass man denkt, naja, irgendwie die Physik stimmt doch irgendwie nicht und warum geht das in der einen Szene und in der anderen nicht und halt auch Distanz fühlt sich falsch an. Also ich kann jetzt nur dieses grobe Gefühl vermitteln, was man beim Schauen dieser Filme bekommt, aber es ist halt eben diese Unvollständigkeit der Welt, die man erfährt. Und das ist halt hier so umgesetzt worden in nicht mal 2 Stunden Filmzeit, dass man eine glaubwürdige Welt präsentiert bekommt mit eigener Kosmogonie, eigenen Gesellschaften, eigener Sprache. Und alles aufbauend auf fucking Hasen, das ist schon beeindruckend.
Ja, du hast gerade gesagt, die Hintergründe und was ich noch interessant fand, die Hasen, die wir am Anfang kennenlernen, sagen dann so, als sie dann davon mitbekommen, eben, dass der andere Bau durch die Menschen ja im Komplett ausgelöscht wurde. Sagen sie, ja, das ist keine große Überraschung, denn die Menschen haben uns schon immer gehasst. Ja, die wollten uns schon immer auslöschen. Und die sagen, diese Verbindung eben ihrerseits zu den Menschen ist ja eine ganz andere in den jeweiligen Gesellschaften. Also die wilden Hasen sagen dann so, oh wow, das ist im Prinzip der Teufel so, die wollen uns nur Schlechtes. Und dann haben wir die andere Hasengesellschaft, die sagt, okay, wir sind im Prinzip Diener für sie, ja, also sie füttern uns, wir dienen ihnen mit ihrem Leben, mit unserem Leben. Und dann hast du die anderen, ich glaube, die Stahlhasen, die sind komplett oblivious, so, die haben keine Ahnung, was passiert, die haben keine Ahnung, dass irgendwann am Ende das Ball kommt. Zumindest sieht so aus, wenn sie halt sagen, hey, pff, uns geht's ja eigentlich ganz gut, was wollen wir da draus, das ist doch viel zu gefährlich. Was natürlich auch wieder eine interessante Diskussion rund um Freiheit und Sicherheit, sage ich mal, angibt, wobei jetzt halt die Sicherheit, die dort dem Stahlhasen gegeben wird, auch vielleicht nur eine impermanente ist. Aber nichtsdestotrotz ist das ja vielleicht sogar was sich übertragen lässt, was mir dann einfällt, worüber beispielsweise Nassim Taleb sehr häufig spricht, die Turkey Fallacy, ja, der Truthahn denkt ungefähr ein Jahr lang, oder ich weiß nicht, wie alt Truthahne werden, bevor sie geschlachtet werden, ja, denkt er halt, der Mensch ist sein bester Freund, bis die paar Tage vor Thanksgiving kommen und dann eben der Hals umgedreht wird. Und ich glaube, auch hier lässt sich irgendwie sowas raussehen und sagt, okay, ich glaube, du lebst eben einfach in einer Illusion von einer Realität, die dich vielleicht jetzt erst kurzfristig sehr, sehr ruhig stimmt, aber irgendwann dann sehr unter anderen Umständen gewaltsam auch enden kann. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Darstellung, weil ich meine, der Mensch hat beispielsweise den Bau jetzt halt nicht ausgerottet aus purem Hass gegenüber den Hasen, ja, weil er sagt, die mögen überhaupt nicht so, sondern es ist halt einfach, wir wollen da irgendwas hinbauen und die sind einfach weg. So, und jetzt hat man einfach das Privileg des Menschsein genommen und einfach gesagt, mach mal weg mit. Wo die Hasen interpretieren das halt, ja, ist ganz klar, die hassen uns, die wollen uns einfach auslöschen, so. Und die anderen Hasengesellschaften sagen halt, na gut, ich meine, geben uns Fressen, und oder die anderen sagen halt, ja, es passiert hier überhaupt nichts. Dementsprechend fand ich auch immer eine interessante Darstellung eben, wie man vielleicht gegenüber ja dieser Art Unsicherheit sich verhalten kann, zu sagen kann, hey, wie ist dieser Faktor Mensch zu interpretieren? Und ich glaube, auch das ist wichtig irgendwie als wenn man das Ganze in einem Kinderfilm oder im Familienfilm vermitteln kann, zu sagen, so, es gibt hier irgendwie kein klares Bild, was man irgendwie zeigen kann, beispielsweise vom Menschen an sich. Und wenn man das dann irgendwie überträgt, beispielsweise auf andere Verhältnisse, wo man dann beispielsweise als Individuum gegenüber der Unsicherheit gestellt ist und sich dann überlegen muss, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ja, wie bequem mache ich es mir damit, zu sagen, hey, ich überlasse mein Schicksal jetzt halt einfach der Hand, die mich füttert. Und da kann man jetzt vielleicht auch irgendwie gewisse staatskritische Referenzen machen, wenn man möchte. Ich glaube, wir sind jetzt halt nicht uninkliniert gegenüber, aber es würde wahrscheinlich zu weit führen. Deswegen lasse ich das hier mal kurz und verweise auf wahrscheinlich vergangene Folgen und Episoden, in denen wir das reichlich vornehmen. Aber nichtsdestotrotz, und das vielleicht auch so ein bisschen abschließend, finde ich es wirklich sehr gut, wie eben harte, nicht einfache Konzepte genommen werden und vermittelt werden und das Ganze einfach nur dadurch geschönigt, in Anführungszeichen, wird, dass es eben keine Menschen sind, die wir hier sehen, sondern einfach Tiere, ja, und die haben unter Umständen schon sehr, sehr menschliche Charakteristika, aber es lässt sich halt einfach sehr, sehr gut durch dieses Medium beibringen, und ich glaube, ich will nicht sagen, dass das die Kerntendenz eines jeden Films ist, ja, klar, Kinderfilms auch im Spezifischen, oder Jugendfilm, Familienfilm, aber ich glaube eben schon, dass man dieses Medium auch durchaus dafür nutzen kann und sollte. Ja, also es muss jetzt nicht alles einen edukativen Charakter haben. Manchmal ist es auch einfach lustig, wenn irgendwie jemand auf einer Bananenschale ausrutscht. So, keine Ahnung, irgendwie sowas. Es ist auch einfach mal lustig, so, ist in Ordnung. Und ist ja auch gut, sowas muss ja auch existieren. Aber wenn man eben schon so ein Medium hat, und ich will nicht sagen, dass der Film sonst einfach nicht überhaupt nicht unterhaltsam ist, sondern einfach nur negativ, das auf keinen Fall. Also wir haben durchaus gesagt, dass es eine schon überzeugende Helden-Story ist oder Hero's Journey, die einen schon mitnimmt. Aber ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, wie eben ein Jugendfilm aus dieser Zeit eben mit diesen Themen umgeht.
Ja, es ist halt dieses, man schaut sich etwas an, was in der Zeit entstanden ist, die ja jetzt deutlich in der Vergangenheit liegt. Das ist ja für uns, die wir noch vor den 2000ern geboren und aufgewachsen sind, wir haben immer so den Eindruck, okay, wenn da eine 1.9 vorne dran steht, da ist doch noch alles irgendwie sehr nah. Aber jetzt inzwischen, 2024, muss man ja irgendwo schon mal anerkennen, hey, das ist scheiß alt inzwischen schon, was wir da angeschaut haben. Was zu dieser Zeit noch generell möglich war, wie Dinge thematisiert werden konnten, ist extrem beeindruckend. Vor allem, weil wir ja in einer Zeit leben, in der das ein großes Diskursthema ist. Also wir haben den Diskurs dessen, oh, wir müssen Kindern viel mehr jetzt in Anführungszeichen komplexe Themen nahebringen. Im Sinne von, ja, was ist einer aufgeklärten Gesellschaft wichtig, Toleranz, Akzeptanz, so etwas. Das wird ja dann doch viel umgesetzt an den Filmen, aber halt auch auf teilweise sehr kritische Art und Weisen, indem dann zum Beispiel einfach dieses Konzept von Sichtbarkeit angewandt wird. Also man sagt dann einfach, okay, wenn wir Hauptcharaktere mit entsprechenden Character Traits ausstatten, die wir sichtbar machen wollen oder von denen wir uns versprechen, wenn wir sie sichtbar machen, dass sie dann mehr Akzeptanz in der Gesellschaft erfahren, dann reicht das völlig aus, ohne dass wir eine Message dahinter haben. Also wenn dann der Hauptcharakter halt einfach zum Beispiel aus einer marginalisierten Gruppe stammt, dann nehmen die Macher dieser Filme meistens an, das reicht schon. Wir müssen jetzt keine Message mehr dazu packen, sondern wir können dann einfach irgendeinen Larifari-Dulli-Film produzieren und dann passt die Sache schon. Aber in Wahrheit haben sie dann einfach nur einen Larifari-Dulli-Film produziert, ohne Aussage, ohne Tiefgang, ohne alles. Und wenn man das dann vergleicht damit, was für tiefe Themen hier aufgearbeitet worden sind und vor allem wie die Umsetzung war dessen, wie kann ich das jungen Zuschauern nahebringen, dass die Themen aufgreifen, darüber nachdenken und vielleicht sogar für sich eine Message draus ziehen. Nicht unbedingt der Film sagt dir in die Fresse, was richtig ist und was falsch und was du lernen sollst, sondern Show, don't tell. Es wird gezeigt, und das Kind kann dann in der Nachverarbeitung des Gesehenen selbst etwas daraus ziehen, sich selbst Gedanken dazu machen, kann Fragen stellen. Das ist eigentlich das Wertvolle, was man hieraus ziehen kann. Wie wurde das umgesetzt zu der damaligen Zeit und warum wird das heute nicht mehr gemacht?
Ich glaube, das ist das beste abschließende Plädoyer, was wir hier geben können, nämlich dass Kinder- und Jugendfilme, aber auch ach, bitte einfach jede Art von Film, heutzutage sich mehr eben von dieser Art und Weise Geschichten zu vermitteln abschneiden kann. Und ich glaube, das ist auch was, wenn ich mit vielen meiner Bekannten und Freunde mich unterhalte, so häufig, wenn es um das Thema mediale Unterhaltung geht, zu hören bekomme, ist, dass sie das sowas von vermissen. Und das ist ja auch das Interessante, wenn man sieht, was beispielsweise bei Streamingdiensten häufig geguckt werden, das sind eben Filme und Serien, die im Vergleich sehr, sehr alt sind. Ja, also jetzt halt nicht. Und man muss sich natürlich darauf berufen, dass die Anzahl von Titeln, die ja, auskommen, heutzutage viel, viel größer ist als das, was wir damals hatten. Und trotzdem haben diese Titel einen viel höheren Pull. Natürlich ist da vielleicht ein bisschen Nostalgie mit drin, das verstehe ich vollkommen, aber ich glaube, viel von dem ist auch einfach da, dass die filmische Gestaltung und der kulturelle Impact einfach ein ganz anderer ist und war. Und dementsprechend sollte man sich das vielleicht als Ethos, als Motto hinhalten, wenn man eben so einen neuen Film macht, dass man eben sowas berücksichtigt. Aber was können wir schon machen, außer das in unserem Podcast zu diskutieren? Und dementsprechend vielen lieben Dank euch, liebe Zuhörer, dass ihr uns hier zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen. Dass Maltus echt schlechte Vorhersagen machen kann und dass Kaninchen keine Hasen sind, weil das ist extremst wichtig. Und ich hoffe, ihr erzählt irgendjemandem von dem Film und vor allen Dingen von unserem Podcast, weil wir freuen uns immer, wenn wir neue Zuhörer haben. Lasst uns einen Kommentar, irgendwas, interagiert mit uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.